Leroy Ames ist ein Amerikaner, der berichtet in seinem Buch Die verlorene Kunst des Jüngermachens einmal davon, dass er mit seiner Familie durch Florida fuhr, und zwar zur Orangenernte. Und soweit das Auge sehen konnte, standen da Orangenbäume prallvoll mit Früchten. Und mitten in diesen Orangenhainen halten sie und übernachten in einem Hotel. Am nächsten Morgen stehen sie auf und bestellen dort Frühstück, Spiegeleier und natürlich Orangensaft. Und irgendwann kommt die Bedienung dann ganz verlegen zurück und sagt, es tut mir leid, wir können Ihnen heute keinen Orangensaft anbieten, der Entsafter ist kaputt. Der gute Mann war natürlich sprachlos. Waren sie umgeben von Millionen von Orangen, auch in der Küche waren Orangen massenhaft gelagert, und jetzt bekommen sie nicht einmal ein Glas Orangensaft. Das Problem war, das Personal in der Küche war so abhängig vom Entsafter geworden, dass jetzt, wo das Gerät ausfiel, dass sie keinen Orangensaft servieren konnten. Und könnte die Situation in manchen Gemeinden vielleicht ähnlich sein? Bei uns geht es nicht um Orangen, gell? Aber bei uns geht es um geistliche Nahrung. Und wir haben massenhaft geistliche Nahrung. Wir haben massenweise Bibeln. Beste Literatur mittlerweile in Deutschland. Wir haben gute Traktate zum Weitergeben. Wir hören Predigten, wir haben Bibelstunden, Hauskreise, wo wir viel geistliche Nahrung bekommen. Aber angenommen, der Prediger oder die Prediger und die jetzigen Leiter würden ausfallen. Würde, jetzt benutze ich ein schreckliches Wort, würde der Gemeindebetrieb, würde der dann stagnieren, würde der ausfallen? Wenn der Entsafter ausfällt, gibt es dann bei uns weiterhin Saft? So wie wir vorher gesungen haben, gut, dass wir einander haben. Jeder lebt von allen anderen. Ist es so bei uns praktiziert? Irgendwie in diese Richtung kamen jedenfalls Anfragen, als wir die Umfrage machten in der Gemeinde bezüglich Gemeindegründung in Dittmoning. Da war häufig die Anfrage die, ja, wenn jetzt so 30, 40 Geschwister weggehen und in Dittmoning was Neues anfangen, wird der Rest, der zurückbleibt in Traunreuth, wird der das verkraften oder wird der Saft ausgehen? Die Gedanken, die kamen wir bei der Vorbereitung auf die heutige Predigt. Und wir haben als Prediger für dieses Jahr ganz bewusst als Schwerpunkt die Apostelgeschichte gewählt, weil wir Gemeinde bauen wollen in Dittmoning und in Traunreuth. Und ich denke, gerade die Apostelgeschichte ist so etwas wie ein Handbuch für den Gemeindebau, ganz praktisch. Und im wesentlichen Kern geht es beim Gemeindebau um den letzten Befehl, den Jesus seinen Jüngern gab. Matthäus 28, Vers 19. Johannes schläft nicht, glaube ich. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und an diesem Vers, den Jesus als letzten Befehl seinen Jüngern gibt, an diesem Vers knüpft die ganze Apostelgeschichte an. Die Apostelgeschichte ist das Buch, das zeigt, wie Jünger gewonnen werden, wie sie getauft werden und wie sie befestigt werden im Glauben und wieso die Gemeinde gebaut wird. Jünger machen ist ganz pauschal gesagt Gemeindebau. Und ich möchte jetzt in Apostelgeschichte 14 weiterlesen und ich möchte es lesen mit dem Gedanken, wie eine Gemeinde gebaut und gefestigt wird. Letzten Sonntag haben wir schon gehört, da kommen der Apostel Paulus und Barnabas, die kommen nach Lystra. Sie verkündigen dort Gottes Wort. Und dann werden sie verwechselt, tun ein Wunder in der Kraft Gottes und die Leute in Lystra, die denken, jetzt ist der Zeus und der Hermes zu uns gekommen. Und sie wollen die beiden vergöttern und ihnen Opfer bringen. Und der Paulus und der Barnabas haben alle Mühe, sie davon abzuhalten. Und jetzt lese ich weiter in Apostelgeschichte 14 ab Vers 18. Obgleich Paulus und Barnabas dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und sie sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Und sie durchzogen Pisidien und kamen nach Pamphylien, und nachdem sie in Perge das Wort verkündigt hatten, zogen sie hinab nach Attalia. Und von dort segelten sie nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren, zu dem Werk, segelten sie nach Antiochia zurück, wo sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Zwischen Vers 18, wo sie noch verehrt werden als Götter, und Vers 19, wo sie gesteinigt, wo der Paulus gesteinigt wird, müssen wir uns jetzt eine gewisse Zeitspanne denken. Das steht nicht im Text, aber diese Zeitspanne ist da. Und in dieser Zeitspanne kommen jetzt Juden aus Antiochia, wo der Paulus ein paar Tage oder ein paar Wochen vorher war, die ganz aufgebracht waren, die damals schon den Paulus steinigen wollten, die kommen jetzt nach Lystra, überreden die Leute und jetzt steinigen sie ihn. Und von daher geht es dem Paulus nicht anders, wie es Jesus gegangen ist, seinem Herrn, gell? Am Palmsonntag haben die Menschenmassen in Jerusalem geschrien, Hosianna, gesegnet seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. 4 Tage später schreien sie aus einem Guss, kreuzigen, kreuzigen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und so steinigen sie den Paulus, schleifen ihn aus der Stadt hinaus in der Annahme, dass er gestorben ist. Und interessant ist jetzt Vers 20. So Paulus da draußen vor der Stadt jetzt so liegt, heißt es plötzlich, doch als ihn die Jünger umringten. Man siehe und staune, plötzlich sind Jünger da. Offensichtlich hat Paulus und Barnabas in Lystra gepredigt und etliche Bewohner oder vielleicht sogar viele kamen zum Glauben. Und bei der Steinigung von Paulus waren sie wahrscheinlich dagestanden, schüchtern oder im Hintergrund oder hatten Angst. Aber jetzt, wo der Paulus draußen liegt, da tauchen sie auf und sie stehen um ihn herum. Wahrscheinlich haben sie für ihn gebetet. Und wie durch ein Wunder steht der Paulus auf und geht schnurstracks wieder in die Stadt hinein. Übernachtet dort und am nächsten Tag ziehen sie weiter zur letzten Station nach Derbe. Ich weiß nicht, ob das mit dem Overhead, mit dem Beamer klappt. Ja? Okay, gut. Okay, das sehen wir hier auf der Karte. Der rote Pfeil, am Ende da befinden wir uns jetzt. Der Paulus war in Lystra, das ist ganz oben. Und jetzt zieht er seine letzte Stück Reise nach Derbe. Das ist der rote Pfeil bis zum letzten Punkt nach Osten. Und jetzt hätte er eigentlich sagen können, das ist die letzte Station von unserer Missionsreise, jetzt geht's wieder zurück nach Antiochia in Syrien, das wäre der direkte Weg. Aber das machen sie nicht. Sie gehen wieder zurück, Station für Station, so wie sie gekommen sind auf ihrer Missionsreise. Sie gehen wieder zurück nach Lystra, sie gehen wieder zurück nach Ikonium und sie gehen wieder zurück nach Antiochia. Warum? Die Bibel sagt, sie gingen zurück und stärkten dabei die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und dann bestimmen sie Älteste in jeder dieser Gemeinden. Das ging scheinbar ganz schnell, gell? Sie waren ein paar Wochen weg nach ihrer Evangelisation. Die zum Glauben gekommen sind, die sind in diesen paar Wochen gereift und dann setzen sie Älteste ein. Nach diesem Text in Vers 21 bis 23 besteht Gemeindebau aus drei Dingen. Das erste ist Jünger gewinnen, das zweite ist Jünger festigen und stärken und das dritte ist Älteste einsetzen. Jünger festigen, da geht es um die innere Ordnung und bei Älteste einsetzen geht es um die äußere Ordnung. Aber die äußere Ordnung wird es nur geben, Älteste wird es nur geben, wenn der eine Schritt des Jüngermachens vorher auch geschehen ist. Und als sie in Derbe eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wie wird eine Gemeinde gebaut? Erstens Jünger gewinnen, zweitens Jünger befestigen und stärken und dann um die äußere Ordnung bemüht sein. Das alles ist Jüngerschaft. Und das alles wird zusammengefasst in dem Auftrag, den Jesus gab. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft und halten lehrt alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Und damit tun der Paulus und der Barnabas genau das, was auch Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. Und das gilt auch noch genauso für uns. Anders können wir Gemeinde nicht bauen. Ab dem Zeitpunkt, wo ein Mensch zu Jesus Christus sich bekehrt, ist er ein Jünger. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast in deinem Leben, dann bist du ein Jünger. Und wenn ich ein Jünger bin, dann möchte ich Jesus folgen, dann will ich als Jünger wachsen. Dann will ich von Jesus lernen, dann möchte ich ihm ähnlicher werden. Aber andererseits will ich auch andere zu Jüngern machen. Wenn ich so viel Gutes in der Jüngerschaft an mir erfahre, dann möchte ich das auch anderen weitergeben, oder? Was bedeutet das Wort Jünger? Das griechische Wort heißt mathetes und das bedeutet einfach ein Lernender sein. Das deutsche Wort ist noch einfacher, das können wir wörtlich nehmen. Jünger bedeutet einen, der jünger ist an Erfahrung und der lernt von einem, der älter ist an Erfahrung. Und hier in unserer Gemeinde gibt es viele, die sind jünger an Erfahrung und andere sind älter an Erfahrung. Und einer, der erst 3 Monate ein Jünger ist, der ist schon erfahrener als wie einer, der erst zum Glauben kommt. Deswegen kann es Jüngerschaft und soll es Jüngerschaft zwischen jedem von uns geben. In irgendeiner Weise. Aber die Haupterfahrung, die Hauptquelle ist Matthäus 11, Vers 29, wo Jesus sagt, und das ist die Quelle der Jüngerschaft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Wesen von einem Jünger ist, dass er lernt. Die Folge davon ist, dass er Ruhe findet. Und der Auftrag von Matthäus 28 ist, lautet, machet zu Jüngern. Aber das können wir nur tun, wenn wir selbst Jünger sind, selbst Lernende sind, die sich zu Jesus halten und die von ihm die Kraft und das Wissen und die Weisheit und das Wachstum empfangen, das sie brauchen. Eigentlich so einfach. Das ist ein Organismus, das hat überhaupt nichts mit Organisation zu tun. Gemeindebau ist in erster Linie wachsen und lernen. Und wachsen und lernen. Und wachsen und lernen. Wer ist ein Jünger? Ein Jünger ist einer, der Jesus nachfolgt. Ein Jünger ist einer, der lernt. Ein Jünger ist einer, der dranbleibt. Ein Jünger ist einer, der sich vervielfältigt. Und gerade der letzte Punkt ist entscheidend für Gemeindewachstum. Der Paulus beschreibt es, als er seinen Brief an den Timotheus schickt am Ende seines Lebens. Im zweiten Timotheusbrief. Die Verse, die schreibt Paulus eben viele Jahre später am Ende seines Lebens. Und der Timotheus, gerade der Timotheus war aus Lystra. Und sehr wahrscheinlich war dieser junge Mann Timotheus vielleicht gerade hier in Apostelgeschichte 14, Vers 22 dabei, wo es heißt, und dabei stärkten sie, Paulus und Barnabas stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie. Vielleicht war dem Paulus dieser Timotheus hier noch gar nicht bekannt. Vielleicht kam er auch später zum Glauben. Kann schon sein. Aber in Apostelgeschichte 16, als Paulus das zweite Mal auf die zweite Missionsreise geht, da heißt es, dass er wieder nach Lystra geht, um dort Nacharbeit zu machen. Und es heißt, er kam aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, ein Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Zwei Jahre später ist dort ein junger Mann namens Timotheus, und da heißt es, der hat ein gutes Zeugnis. Der war schon gereifter Jünger. Und Paulus wollte ihn mitnehmen. Und ich glaube, manche Geschwister, die leben 20 Jahre als Christ, und ich bin traurig auch über mein eigenes Wachstum. Und am Ende seines Lebens schreibt der Paulus jetzt im zweiten Timotheusbrief diesem Timotheus ein Prinzip, ein wichtiges Prinzip, und zwar der Jüngerschaft. Und er sagt ihm, das, was du von mir gehört hast in Gegenwart vieler Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist ein kleiner Vers, aber hier stecken vier geistliche Generationen drin. Der Paulus sagt es, Timotheus, was ich dir gegeben habe, das gib du wieder weiter an treue Menschen, damit diese treuen Menschen das auch wieder weitergeben können an andere. Und so wächst Gemeinde. Das Wort, das hier steht, heißt Anvertrauen. Und Anvertrauen drückt eine Vertrauensbasis aus. Da ist Vertrauen da. Johannes, klickst du weiter? Weil das Evangelium von Christus so wertvoll ist, weil es so kostbar ist, werde ich es nur treuen Menschen anvertrauen. Ich werde es nur jemandem weitergeben, überlassen, der selber treu ist, von dem ich weiß, dem ist es auch so kostbar, dass es ihm am Herzen liegt, es wieder anderen weiterzusagen. Und so breitet sich das Evangelium im Herzen der Jünger aus und so wird Gemeinde befestigt. Und um diese Frage geht's ja. So wird Gemeinde Gottes gebaut. Ich gehe nur auf die Verse 21 bis 23 ein heute Morgen. Nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Und dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Dafür setzte Paulus seine ganze Kraft und sein ganzes Leben ein. Und er geht am Ende seiner ersten Missionsreise wieder dahin zurück, da wo er vorher verfolgt wurde, wo er gesteinigt wurde, wo er jetzt damit rechnen muss, dass es ihm wieder an den Kragen geht. Und ich möchte fast fragen, Paulus, warum bist du so unvernünftig? Und der Paulus würde mir sagen, weil es mir das Wichtigste und das Wertvollste im Leben überhaupt ist. Weil ich weiß, um Gottes Anliegen Menschen zu retten und dafür braucht es befestigte Jünger. Wahrscheinlich kennen die meisten von uns dieses Bild. Auf die Vision oder auf die Sicht kommt's an. Drei Männer machen die gleiche Arbeit. Alle drei behauen Steine. Und wenn man sie alle drei fragt, was machst du da? Dann sagt der Erste, der sieht nur den Stein und sagt, ich behaue einen Stein. Und er ist ziemlich wenig motiviert. Der Zweite, bei dem ist schon ein bisschen besser, der sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Aber der Dritte ist ganz begeistert und er sieht im Geiste schon das Riesenbauwerk der Kathedrale und er sagt voll motiviert, ich baue eine Kathedrale. Was siehst du im Blick auf deinen Dienst hier in Frauenreuth? Was siehst du, wenn du eine Kinderstunde machst? Oder einen Besuchsdienst? Der Paulus wusste, dass was er hier auf Erden tun darf, das ist weit mehr als eine Kathedrale. Das ist weit mehr als etwas, was später vielleicht Millionen von Menschen bewundern. Er wusste, dass was ich hier mache, ist im Auftrag des allerhöchsten Gottes, der gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Und zu mir hat er gesagt, machet zu Jüngern. Das ist mein Beitrag für dieses große Werk. Der Paulus drückt es im Kolosser 1 mit anderen Worten aus. Aber es ist das gleiche Handeln. Er sagt, ihnen, also den Menschen, wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Erde gilt, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt sagt er, diesen Christus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, um jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite ich und mühe mich ab. Christus, der sich in mir mächtig erweist, der gibt mir die Kraft dazu. Man könnte diesen ganzen Abschnitt mit drei Wörtern sagen, mache zu Jüngern. Aber dass Paulus so viele Worte gebraucht, da merke ich, dass der Paulus eine große Sicht hatte von diesem Auftrag. Und er sagt, es geht nicht darum, einfach nur eine nette Gemeinschaft zu gründen oder den Leuten hier in der Gemeinschaft irgendwas Nettes weiterzusagen, das ihnen vielleicht für ihr Leben hilft. Nein, es geht darum, Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das heißt, jeden Menschen dazu zu bringen, dass er ähnlicher wird seinem Herrn Jesus. Dass es sich verändert und etwas ausstrahlt von der Herrlichkeit Gottes. Und dass es dann so ist, wenn wir als Gemeinde hier versammelt sind, dass da etwas ausstrahlt von der Hoffnung der Herrlichkeit, die Gott uns schenkt. Und der Paulus sagt, dafür arbeite und mühe ich mich ab. Und da merke ich, der Paulus war überhaupt kein Minimalist. Wir dürfen gern Minimalisten sein und bescheiden. Zum Beispiel, wenn es ums Auto geht, gell? Da langt auch ein Polo, das muss kein BMW sein. Oder bei der Wohnung. Wir müssen nicht in einem Palast wohnen. Oder allgemein unser Lebensstandard. Dort dürfen wir ruhig Minimalisten sein. Würde wahrscheinlich der Paulus sagen, gell? Ich weiß nicht, was du sagst. Aber wird Paulus sagen, nie und nimmer in der Jüngerschaft. Das ist viel zu kostbar. Beim Auto und Computer und Kleidung, da kannst du Abstriche machen. Aber nicht in deiner stillen Zeit. Nicht bei deiner persönlichen Zeit mit dem Herrn Jesus. Das muss ich für mich selber wichtig nehmen und auch für andere. Darin will ich selber wachsen und fragen, wie kann ich anderen da helfen, dass er auch weiter wächst. Das ist zu kostbar, als dass ich hier Abstriche mache. würde Paulus sagen. Was sagst du? Paulus sagt, dafür arbeite und mühe ich mich ab, Christus zu verkündigen, jeden Menschen zu ermahnen, jeden Menschen zu lehren in aller Weisheit, jeden Menschen vollkommen in Jesus Christus darzustellen. Größeres gibt's nicht in dieser Welt. Macht zu Jüngern, das ist der Auftrag, und die Frage an dich ist, wo fängst du an? Vielleicht kennst du diese vier Personen. Die heißen jeder, jemand, irgendjemand und niemand. Und vielleicht kennst du auch ihre Geschichte. Es musste eine wichtige Arbeit getan werden. Und jeder hätte sie tun können. Jeder aber war sicher, dass jemand sie tun würde. Irgendjemand könnte sie getan haben, aber wie immer tat niemand sie. Jemand wurde dadurch verärgert, weil es die Aufgabe von jedem war. Jeder dachte, dass irgendjemand es tun könnte. Niemand bemerkte, dass jeder es nicht tun würde. Könnt ihr noch folgen? Es endete damit, dass jeder jemanden anklagte, wo doch irgendjemand gewusst haben müsste, dass jeder anzuklagen war. Und die Geschichte, die hing jetzt nicht irgendwo in einer Gemeinde, sondern in einer Firma. Aber ich glaube, es hätte auch in einer Gemeinde manchmal Berechtigung zu hängen. Die Aufgabe für die Gemeinde lautet, mache zu Jüngern. Und das Problem ist, dass wir warten, bis jemand kommt und es tut. Jemand sollte das schon tun, gell? Jünger machen, so ist wie auf diesen Kreisen, wie es mein Verständnis ist, ist nicht ein Dienst von vielen unter anderen. Also wir machen zum Beispiel Sonntagsschule, Besuchsdienst, Jugend, Seelsorge, Evangelisation, und Jünger machen ist halt auch so ein Kreis. Sondern Jünger machen, ich denke, ist so, wie es dieses Bild hier zeigt, es ist der zentrale Dienst in der Gemeinde. Alles, was die Gemeinde tut in der Gemeinde, ist Jüngerschaft. Und alles muss dazu dienen, dass Menschen jünger werden und als Jünger gefestigt werden. Und dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. Jünger gewinnen, Jünger stärken. Und Vers 23 spricht dann ganz natürlich von Einsetzung von Ältesten, als ob das überhaupt kein Problem gewesen wäre. Über die Jüngerschaft kommt die Gemeinde zu einer Leiterschaft. Und wir werden in der Gemeinde keine Leiter bekommen, auch wenn wir in Zukunft Leiter brauchen für Traunreuth. Wir werden in der Gemeinde keine Leiter bekommen, wenn wir nicht Jünger befestigen. Wenn wir nicht dort investieren. Ich möchte eigentlich, das ist nicht meine Art, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, aber das nützt ja keinem. Aber ich möchte nur, dass wir neu darüber nachdenken, was ist wirklich wichtig. Was ist wirklich wichtig in meinem Leben als Christ? Was ist Gott wichtig? Gott ist wichtig, der letzte Befehl, den er gab. Und ich weiß nur eines. Gott will, dass sein letzter Befehl zu deinem ersten Anliegen in deinem Leben wird. Der Fred Colvin, der erzählte mal eine Geschichte von einem jungen Mann, der machte eine Ausbildung in der Navy. Und dann bewarb er sich für einen Posten an der U-Boot-Flotte. Und er hatte ein langes Gespräch dann mit dem Admiral, sie redeten über dies und jenes. Und der Admiral sagte dann, Sie waren an unserer Akademie und haben dort gestudiert. Ja, Sir. Und Sie haben sehr gut abgeschlossen. Ja, Sir. Haben Sie Ihr Bestes gegeben? Und dann wurde es kurze Zeit ganz still und der junge Mann sagte, Nein, Sir. Da schrie der Admiral, Sie können Ihre Sachen packen und heimgehen. Und als der junge Mann schon draußen war und gerade die Tür zuziehen will, da hörte von innen nochmal die Stimme des Admirals, die sagte, warum nicht? Warum haben sie nicht ihr Bestes gegeben? Kannst du dir vorstellen, dass dir diese Frage einmal im Himmel kommt? Warum habe ich hier auf Erden für die beste Sache nicht mein Bestes gegeben? Warum nicht? Ich möchte zuletzt ein paar persönliche Fragen stellen. Und ich muss sie natürlich zuallererst an mich selber stellen und zuallererst an uns Leiter hier in der Gemeinde. Denn wenn wir als Leiter hier nicht vorbildlich sind im Jünger befestigen, im Jünger machen, wie soll ich von der Gemeinde erwarten, dass sie es tut? Jünger machen hat eine hohe Priorität in der Gemeinde. Für wen setze ich mich ein? Das wäre eine erste Frage. Mit wem könnte ich eventuell einmal in der Woche oder öfter in der Woche gemeinsam die Bibel lesen? Ich weiß nicht, wie es dir geht in der stillen Zeit. Aber ich weiß, ich bin überzeugt, dass viele ihre Probleme haben. Warum nicht gemeinsam? Ich weiß von in der Druckerei, wo ich war erst ein paar Jahre gläubig, war überhaupt noch kein Gedanke da, in eine Bibelschule zu gehen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich in meinem Leben überhaupt praktiziert habe, war in dieser Zeit, als ein junger Bruder zum Glauben kam. Und wir haben über Jahre hinweg jeden Tag gemeinsam stille Zeit gemacht. Wir haben uns vor der Frühschicht um 4 Uhr getroffen, um miteinander Bibel zu lesen. Und es war schön und es war gesegnet. Und dabei war es so, dass wir einander keinen Vortrag gehalten haben. Wir haben das Wort Gottes gelesen und je nach Zeit haben wir eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Stille gehalten, aufgeschrieben, was uns wichtig wird, darüber ausgetauscht und dann gebetet. Aber ich glaube, das war wichtig für unser Wachstum. Und hier sind im Prinzip alle gefordert, gell? Frauen mit Frauen, Männer mit Männern, Kinder und Erwachsene. Wenn ein Kind gläubig wird, dann ist es auch schon ein Jünger, der weitergeführt werden muss. Und wenn du Not hast an diesem Punkt, dann sprich doch mit jemandem. Wenn du Not hast mit dem Bibellesen, Gott möchte doch mit Sicherheit keine frustrierten Bibelleser. Oder du nimmst mal jemanden mit, sofern du irgendwie in der Vorbereitung bist auf eine Bibelstunde oder auf irgendeine Stunde. Ich bin froh, dass manche Jugendliche mich schon angesprochen haben und sagten, du Schorsch, kann ich mal dabei sein, wenn du eine Andacht vorbereitest? Was gibt's für Hilfsmittel? Wie kann ich an den Text rangehen? Wie macht man das? Das ist doch ganz natürlich. Wenn du das Bedürfnis hast, in der Jüngerschaft zu wachsen, dann geh doch auf jemanden zu und frag ihn. Erwartet nicht, dass die Ältesten immer auf euch zukommen. Das ist für uns auch frustrierend, wenn wir immer Abfuhren bekommen. Aber es wäre eine große Freude, wenn jemand kommt und sagt, du, ich möchte eigentlich wachsen, kannst du mir helfen? Bei Fishermen wollen wir so in dem nächsten Quartal als Schwerpunktthema das haben, wie bringe ich es rüber? Wie kann ich das Evangelium auf einfache Weise meinen Freunden oder irgendjemand auf der Straße weitergeben? Wenn ich gefragt werde, dass ich ihm eine gute Antwort geben kann. Oder mit einigen Geschwistern mache ich einen BAO-Kurs. Das nennt sich Bibelschule am Ort. Ich wäre froh, wenn es jemanden gäbe, der sagen würde, du, das habe ich mir auch schon lange vorgestellt, würde ich auch gern machen. Geht auf die Leute zu, auf die Geschwister zu und sagt, ich möchte an diesem Punkt weitergeführt werden. Das Zweite ist natürlich, für wen bete ich? Für wen bete ich, dass er Lust bekommt auf Matthäus 28, mache zu Jüngern? Das Dritte ist, mit wem baue ich eine Beziehung, um ihn zu einem Jünger zu machen? Wen nimmst du mit in deine Ehe und deine Familie? Einfach mal, um sie dabei zu haben. Junggläubige haben das Recht zu sehen, wie man eine christliche Ehe führt. Und Junggläubige haben das Recht zu sehen, wie es in einer christlichen Familie abläuft. Wir können die Gemeinschaftswoche weiter pflegen. Es ist immer ein Segen, eine gemeinsame Mahlzeit zu haben, miteinander auszutauschen, am Schluss vielleicht noch kurz zu beten und dann zu sagen, jetzt hat man tolle Gemeinschaft miteinander. Oder gemeinsam spazieren zu gehen. Und vielleicht während des Spaziergangs mal 5 Minuten miteinander zu beten. Das sind doch einfache Dinge. Das ist Jüngerschaft. Wie wird deine Gemeinde gebaut und gestärkt? Und ich muss sagen, genauso. Die Antwort ist durch Jüngerschaft. Gut, dass wir einander haben. Oder? Wenn wir auf diesem Gebiet lernen und wenn wir auf diesem Gebiet aufrichtig sind, dann bin ich überzeugt, dann wird der Saft in der Gemeinde nicht ausgehen. Dann brauchen wir die Entsaft, da brauchen wir dann nicht. Dann wird es in Traunreuth weitergehen, auch wenn Tittmoning weg ist. Und das letzte Bild, das muss ich von hier ablesen, weil ich es nicht habe. Es ist nicht der große Vorschlag, den Gott uns gibt, sondern es ist der große Auftrag. Jesus sagt, das gebiete ich, das befehle ich euch, dass ihr hingeht und Jünger macht. Und es darf und soll uns keine Last sein, sondern eine Lust, weil es nichts Schöneres gibt, als genau das zu tun. Aber vielleicht gehst du heute Nachmittag ins Gebet und fragst, Herr, wo kann ich hier anfangen? Oder du sagst, Herr, ich bin überhaupt noch nicht fähig dazu, bitte hilf mir, dass ich eine Last, eine Lust bekomme, genau für diese Sache. Und dass du mir jemanden zeigst, mit dem ich wachsen kann, damit es weitergeht in der Gemeinde. Amen.